Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Podcasts des Lehrstuhls für Soziologische Theorie und Theoriegeschichte an der Universität Rostock. Heute sind wir, das sind Professor Junge, Dr. Robert Brumme und ich, Lisa Waschkewitsch, wieder im Gespräch zu einem, ja, doch aus unserer Sicht interessanten, aber auch nicht unumstrittenen soziologischen Werk neuerer Zeit. Und in Teil 1 haben wir uns ja mit Jürgen Habermas, einem sehr bedeutenden deutschen Sozialphilosophen, beschäftigt. Und heute wollen wir uns mit einem deutschen Soziologen beschäftigen, der in den vergangenen Jahren auch in einer sehr breiten Öffentlichkeit rezipiert und auch diskutiert wurde, und zwar Professor Andreas Reckwitz. Und Andreas Reckwitz hat aktuell die Professur für Allgemeine Soziologie und Kultursoziologie an der Humboldt-Universität Berlin inne und hatte vorher eine Professur für Kultursoziologie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder inne. Und Kultursoziologie scheint also, wenn man auf seine bisherigen Lehrstühle blickt, ein Kernthema von ihm zu sein und ist auch eine dominante Analysefolie in dem Werk, mit dem wir uns heute auseinandersetzen wollen. Und das Werk heißt Die Gesellschaft der Singularitäten zum Strukturwandel der Moderne und ist 2017 im Surkamp Verlag erschienen. Und 2017 ist nun schon eine Weile her und ich hatte ja trotzdem gerade gesagt, es ist ein aktuelles Werk. Und wieso kommen wir darauf, auch wenn da jetzt schon ein paar Jahre dazwischen liegen? Das liegt einfach darin begründet, dass erstmal dieses Buch einen relativ großen Nachhall erzeugt hat. Also es hat verschiedene Preise, Sachbuchpreise bis zu auch wissenschaftlichen Preisen erhalten. Und Reckwitz wird eben auch ja, in so einer breiten medialen Öffentlichkeit ja oft auch herangezogen als Experte. Aber auch von unseren Studierenden wissen wir, dass sie sein Werk gerne mal nutzen, um das in Hausarbeiten einfließen zu lassen. Also für uns Grund genug, sich heute diesem Werk zu widmen. Und Herr Junge, damit wir vielleicht so einen Einstieg in dieses Thema gewinnen, vielleicht auch aus studentischer Perspektive, würde ich Sie gerne fragen wollen, was genau meint eigentlich Kultursoziologie als eine sozusagen Bindestrich-Soziologie und hilft uns das vielleicht auch, wenn wir wissen, was Kultursoziologie ist, auch zu verstehen, was Andreas Reckwitz uns in diesem Buch der Gesellschaft der Singularitäten sagen möchte?
Frau Waschkewitsch, das ist eine gute Einleitungsfrage. Also ich sage zuerst, was Kultursoziologie im Allgemeinen ist und dann versuche ich eine Überleitung auch zu Reckwitz zu leisten. Kultursoziologie ist im Prinzip ein Teilgebiet der Soziologie. Betonung liegt auf Teilgebiet. Das heißt, Kultur gilt als Element, als Bereich, als Teilsystem des gesamten gesellschaftlichen Systems. Das heißt, als eine kleinere Einheit im Verhältnis zum gesamtgesellschaftlichen System. Und das genau ist der Übergang zu Reckwitz, weil genau das Buch der Singularitäten sagt, dass wir müssen eine Umstellung vornehmen. Bislang gingen wir davon aus, Kultur ist ein Teilsystem der Gesellschaft. Jetzt müssen wir davon ausgehen, dass Gesellschaft ein Teilsystem der Kultur ist. Das heißt, die Priorität wird umgepolt vom Primat der Gesellschaft zum Primat der Kultur. Und das hat etwas mit einer sehr umfassenden Kulturalisierung zu tun. Das heißt, alles, was wir beschreiben können, wird als Leistung der kulturellen Beschreibung, der Wertsetzung, das, was er dann später Valorisierung nennt, beschrieben. Und das ist ein riesengroßer Umsturz. Also das, was die klassische Soziologie macht, macht jetzt die neue Kultursoziologie von Andreas Reckwitz.
Und wo Sie sagen, die Kultursoziologie hat das vor einigen Jahrzehnten, Jahrhunderten anders gesehen, was würde Ihnen da so einfallen, wenn Studierende sagen, ich würde mich gerne nochmal mit so einer älteren Kultursoziologie jetzt vor Reckwitz, also es scheint ja schon so ein, also jetzt nicht Reckwitz alleine, aber schon so ein Cultural Turn gegeben zu haben. Wie war denn die Kultursoziologie so vorher aufgestellt?
Da guckt man am besten in die Geschichte der Sektion für Kultursoziologie in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie hinein. Und einer der damals führenden Köpfe war Ten Broek. Und der hat sehr betont darauf gezielt, dass Gesellschaft ein Teilsystem, dass Kultur ein Teilsystem der Gesellschaft ist und dann entsprechende Beschreibungsformen vorgenommen. Und Sie können zum Gegenstand einer Kultursoziologie im Prinzip, in Anführungszeichen im Prinzip, alles machen. Also eine Büroeinrichtung ist genauso gut ein Gegenstand der Kultursoziologie wie ihr heimischer Arbeitsplatz oder die Art und Weise, wie sie abends kochen oder sonst irgendwas. Sie können also alles aus kulturtheoretischer, aus kultursoziologischer Perspektive betrachten und sagen, und das ist der Anteil der Kultur, des Kulturellen an dem, was da statthat.
Herr Junge, das ist jetzt ja irgendwie schon hochgradig theoretisch anspruchsvoll. Warum, also ich habe mich das gestern auch bei der Vorbereitung wieder gefragt, warum ist Reckwitz trotzdem so erfolgreich darin, öffentlich wirksam zu werden? Also auch das Buch, also man hat schon das Gefühl, das ist eine gute Mischung aus Fachbuch und auch Populärliteratur, obwohl es nicht nie anspruchslos oder simpel ist. Und trotzdem wird über Reckwitz immer gesagt, dass der das schafft, dass das breit gelesen wird. Er wird ganz oft angekündigt mit, das ist das Buch, das Politikerinnen und Politiker auf dem Nachttisch liegen haben und gerade lesen. Warum ist, also was ist denn das Besondere an Reckwitz, dass er das hinbekommen hat? Haben Sie da eine Idee?
Ja, das Besondere an Reckwitz ist etwas, was sozusagen auch nochmal zum Schluss Ihrer Frage, Frau Maschkewitsch, führt, aber auch Herr Brumme. Das Besondere an Reckwitz ist, ich muss mich jetzt sehr vorsichtig ausdrücken, das Besondere an Reckwitz ist die getarnte Normativität. Ja. Also er tritt mit dem Anspruch auf, ich mache eine nicht normative, eine rein analytisch geprägte Theorie. Das ist nach meiner Lektüre oder nach meiner Lesart von Reckwitz nicht zutreffend.
Ich glaube, das sagt er sogar auf den ersten Seiten wieder, dass er kritisch sein will, aber nicht normativ.
Richtig, genau. Er will kritisch sein.
Ja.
Und die Frage, die man sich stellen muss, ist, wie kann man kritisch sein, ohne normativ zu sein? Also das gehört in meinen Augen zusammen. Und das so zu trennen, wie Andreas Reckwitz das trennt.
Und Sie meinen, da ist was Normatives in diesen Werken drin, das dann widerhall Anklang findet beim Publikum und deswegen wird das so
richtig, gerne... genau. Okay. Ja. Also das Normative ist zum Beispiel die im hinteren Teil des Buches entwickelte Klassentheorie. Das Normative ist die deutliche Hochschätzung des Konsums zu Lasten zum Beispiel der Perspektive auf Produktion. Also es wird ja nicht nur konsumiert, sondern es muss natürlich auch produziert werden, damit überhaupt etwas konsumiert werden kann.
Okay, jetzt sind wir schon thematisch tief drin und in der Kritik. Ich würde mal noch eine kleine, vor all diejenigen Zuhörenden, die es noch nicht gelesen haben und sich heute zum ersten Mal damit beschäftigen, so ein bisschen skizzieren wollen, was in diesem Werk drinsteht, und dann fällt uns vielleicht auch gleich auf, wieso es dann scheinbar so beliebt ist und wieso es vielleicht auch aus soziologischer Perspektive eben doch auch kritisiert werden kann. Also insgesamt umfasst dieses Buch 480 Seiten und darin geht Reckwitz der Frage nach, ob sich eben in der Spätmoderne, wie er das konzipiert, ist ja auch ein Konzept, also allein darüber könnte man ja schon streiten, leben wir Moderne, Spätmoderne, Postmoderne, dass sich darin eine neue Klassengesellschaft herausgebildet hat, die sich eben nicht nur wie in dem ursprünglichen marxistischen Sinne von Klasse in einem materiellen Sinne an Verfügbarkeit über Produktionsmittel oder nicht konstituiert, sondern eben vor allen Dingen über kulturelle Güter und kulturelle Praxen. Und in Abgrenzung zum industriellen Kapitalismus der Moderne interessiert sich Reckwitz eben für die Frage nach einer Klassengesellschaft im Kulturkapitalismus. Und so sind es laut Reckwitz kulturelle Klassen, die sich über die Praktiken von eben Singularisierung und Kulturalisierung herausgebildet hat. Und dabei kommt Reckwitz auch auf das Verhältnis von so Allgemeinen und dem Besonderen in kulturellen Praktiken zu sprechen. Also wir sehen hier schon so einen stark praxisorientierten praxeologischen Ansatz, den er aber, das wird der Praxeologie ja oft vorgeworfen, dass sie nur in Mikrosituationen verhaftet ist, eben sozusagen für eine Gesamtgesellschaft oder gesellschaftstheoretische Perspektive fruchtbar macht. Und wenn eben Reckwitz ableitet durch Fragen des Konsums und der Kultur und die Praktiken der Singularisierung und Kulturalisierung, das klingt jetzt alles irgendwie sehr groß. Also Herr Junge, vielleicht mal runtergebrochen, was meint Reckwitz denn damit?
Also ich glaube, der beste Zugang zur Idee oder zur These der Singularisierung ist ein Vergleich, wenn man die Singularisierungsthese von Reckwitz parallel setzt zu der Individualisierungsthese von Ulrich Beck, dann wird deutlich, dass Singularisierung ein Teilprozess ist und Individualisierung ein gesamtgesellschaftlicher Prozess. Und das ist genau das, was ich hier einleitend sagte. Reckwitz konzentriert sich auf den Primat der Kultur für das gesellschaftliche Gesamtsystem. Und Ulrich Beck hat mit seiner Individualisierungstheorie den Primat auf das Gesellschaftssystem, auf die Gesellschaft als Ganzes gelegt, und alles andere sind nachgeordnete Subsysteme gewesen.
das war auch meine Lesart, ne, dass ich diese also ich habe auch versucht, diesen Unterschied zwischen Individualisierungsthese und Singularisierungskonzept bei Reckwitz irgendwie auseinanderzuhalten. Und Individualisierung scheint sich ja Tatsache immer auf Individuen zu beziehen, während sich die Singularisierung halt auf alle gesellschaftlichen Bereiche irgendwie bezieht. Also ich fand das Beispiel am besten, dass man sagt, weiß ich nicht, in den 50er, 60ern Massenproduktion von ganz vielen gleichen Gütern für alle und dann konnte man halt durch den Erwerb, weiß ich nicht, identitätsprägend auf sich wirken und dann haben wir diesen Wechsel hin, nicht mehr Massengüter für alle, sondern ganz spezielle Güter, auch immer noch für alle, aber dann habe ich diese Auswahl. Es geht nicht darum, ich habe die Waschmaschine, ich habe das Auto und ich habe das Haus, sondern ich habe was ganz Spezielles. Also ich fand, an dieser Güterproduktion war das für mich noch am eingänglichsten, dass man da diesen Unterschied erkennt. Ja. Ich glaube, er spricht von der Logik des Allgemeinen hin zu dieser Logik des Speziellen oder des Besonderen. Also ich fand, bei Produktion fand ich das noch am plausibelsten zu erkennen oder das ist richtig schön sichtbar. Ne?
Und da muss man sozusagen gegen Reckwitz dann immer auch argumentieren, dass diese Logik des Besonderen, die er so stark macht, letztlich auch eine Logik des Allgemeinen ist. Das heißt, der Anspruch...
Wenn es für jeden gilt.
Richtig, weil es nämlich für jeden gilt. Das heißt, der Anspruch sozusagen etwas Besonderes zu sein oder zu haben oder etwas Besonderes wertzuschätzen, das ist ein Anspruch, den alle haben. Also ist der Unterschied zwischen der Singularitätsthese und der Individualisierungsthese nicht so groß.
Ich glaube, der Unterschied... Also ich habe das so verstanden, dass Reckwitz sagen würde, Individualisierungsthese trifft nur Individuen, Freisetzung, Freiheit in der Entscheidung und die Singularisierung trifft auch auf Objekte, auf Räumlichkeiten, auf Städte, auf Dinge, auf Produkte, auf Güter zu. Wir würden ja nicht sagen, dass sich, weiß ich nicht, Bürostühle der Individualisierungsthese entlang entwickelt haben, aber mit der Singularisierung könnte man das erklären, dass die sich ausdifferenziert haben, dass es da auch ganz viele Formen gibt, Farben, spezielle Kaufhäuser, spezielle Leute, die anwerben und dass es ganz spezielle Produkte geworden sind. Und ich glaube, das könnte man mit der Individualisierungsthese von Beck nicht so wirklich
erklären. Also ein Beispiel für das, was Sie sagen, Herr Brumme, ist, nehmen Sie ein Beispiel aus dem Konsumbereich. Nehmen Sie die Produktion von Manufaktum.
Ja.
Da können Sie Produkte kaufen, die erkennbar etwas Besonderes sind, aber die sind für alle besonders. Also diejenigen, die sich diese Produkte leisten können oder wollen, gucken in diesen Katalog rein und dieser Katalog liegt in, geschätzt, das ist jetzt eine Hausnummer, also keine genaue Zahl, das liegt vielleicht in 10.000 Haushalten rum.
Und damit, also vielleicht muss man sagen, Manufaktum ist eher so ein höherpreisiges Segment für doch aber viele alltägliche Haushalts- oder Gartengegenstände oder auch Möbel oder so, ne? Also so typische Lebensstil-Objekte, könnte man sagen. Und da nutzt Reckwitz ja an vielen Beispielen oder ja aus sozusagen gerade aus dieser praxeologischen Perspektive auf die kulturellen Praktiken in der Alltagswelt, in der Lebenswelt, ja aber sehr häufig das Bild dieser eher gut situierten, ökonomisch vor allen Dingen potenten, weißen Mittelschicht. Und da stellt sich ja schon die Frage, ob man das so stehen lassen kann. Also all derjenigen, die Bio, Fairtrade kaufen, also worüber er ja auch diesen Aspekt von der Ethisierung des Konsums, also Konsum ist eben nicht mehr, ich kaufe mir Kaffee, weil ich Kaffee trinken will, sondern ich gucke auch, habe ich mit meinem oder richte ich mit meinem Kauf nicht so etwas an wie der Förderung von Kinderarbeit oder der Ausbeutung grundsätzlich von ja sozusagen auch problematischen Handelsketten, Abläufen und so weiter und so fort. Also auch eigentlich, man könnte auch fairerweise sagen, eine Reaktion darauf, dass der Kapitalismus ja das eben nicht von alleine regelt. Also auch da ließen sich ja, also da stellt sich mir immer so die Frage, Huhn oder Ei, ne? Also reagiert ist die Ethisierung nicht auch eine Reaktion auf etwas, was sozusagen Kapitalismus auch zwangsläufig in seiner Krisenhaftigkeit ja hervorbringt, und zwar über Ausbeutung von anderen, die eben nicht auf der privilegierten Seite in dieser Handelsbeziehung stehen. Aber worauf ich eben nochmal hinaus wollte, ist, ist es eigentlich legitim, so eine Gegenwartsdiagnose, die er für sich ja schon beansprucht, vor allen Dingen aus den Praktiken einer ja auch nicht, ich sag mal, gesellschaftlich repräsentativen Gruppe so abzuleiten? Also der jungen, weißen, mitunter akademisierten Mittelschicht.
Frau Waschkewitsch, ich glaube, da sprechen Sie ein ganz zentrales Problem des Buches über die Singularitäten an. Es ist nämlich fokussiert auf eine akademische Mittelschicht. Mhm. Das heißt, Leute wie Sie und ich fallen darunter, ein paar besondere Teilgruppen auch noch, aber die große Gruppe der gesamtgesellschaftlichen Mitarbeitenden kommt faktisch nicht vor. Also es ist ein Buch, das wirklich für die akademische Mittelschicht geschrieben ist und auch von dieser konsumiert wird.
Aber also so als Frage und als Anmerkung, Reckwitz würde aber schon behaupten, dass das, ich weiß nicht, ob er universell sagen würde, aber für die westliche Spätmoderne allgemeingültig ist. Und da, also er würde schon sagen, das trifft auf alle Gesellschaftsbereiche zu, sonst würde er ja nicht sagen Strukturwandel, dann würde er sagen Veränderung der akademischen Mittelschicht. Also ich glaube, er würde schon sagen, das ist ein Strukturwandel, der auf alle Bereiche zutrifft, aber ich finde das eher als Frage formuliert, ob das wirklich so ist, weil es wirkt wieder so, ich habe beim Lesen immer, ich weiß nicht, wie nah die sich sind, so ein bisschen an Rosa gedacht, wo man auch immer das Gefühl hat, der hat da diese sehr spezifische Sicht auf so eine bestimmte Schicht aus der Gesellschaft, wo dann so Resonanztheorien und sowas funktionieren. Und wir lesen das und denken, ach ja, stimmt schon, das besondere Manufaktum beim Konsum, ach ja, das erlebe ich irgendwo bei mir. Aber ist das wirklich allgemeingültig? Das, also ja. Und wenn wir Westeuropa verlassen, wird die Frage ja noch prägnanter.
Das richtig, also Herr Brummel, Sie betonen genau das Richtige. Also sobald man Westeuropa inklusive sozusagen den Vereinigten Staaten verlässt und nach Asien zum Beispiel guckt, dann findet man ganz andere kulturelle Muster sozusagen der Darstellung von Besonderheit, wie man auch andere Muster der Darstellung von Allgemeinheit findet. Und ob das deshalb das Buch eine allgemeine Theorie für die, in Anführungszeichen, für die gesamte Welt, Anführungszeichen zu Ende ist, also darstellen kann, würde ich in Frage stellen. Das ist eine ganz auf die westliche Kultur zentrierte Darstellung des Kulturellen.
Ja. Und wenn wir jetzt nochmal, also weil Reckwitz Anspruch ist es ja schon, eine neue Klassengesellschaft nachzuzeichnen, die ja diagnostiziert. Also selbst wenn wir sozusagen die internationale Perspektive und die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Kulturen außen vor lassen, würde er dann jetzt aus unserer Sicht damit bei uns, ich nenne das mal, durchkommen? Also ist das Argument so schlüssig, dass wir sagen, das betrifft in Deutschland, um es jetzt mal ganz klein zu sehen, alle ökonomischen Schichten, alle Schichten, die wir uns nach verschiedenen Milieus uns so vorstellen können, soziologisch, ist das für uns plausibel? Das ist ja oft eine Frage, die, das sagen wir den Studierenden ja auch in Hausarbeiten, ist das denn plausibel, das, was sie schreiben? Also ist das, was Reckwitz ausführt, aus ihrer Sicht plausibel hin, also bezüglich der Frage, ist das eine gut ausgearbeitete neue Perspektive auf Klasse, auf kulturelle Klassen, oder ist es das nicht?
Und das fängt bereits mit Ihrer Frage an, Frau Waschkewitsch. Da wird von kulturellen Klassen gesprochen. Klassen haben eine, in der klassischen marxischen Variante eine ökonomische Grundierung. Das heißt Verfügung oder Nichtverfügung über Produktionsmittel. Das ist etwas, was sozusagen dem kulturellen System, der kulturellen Aneignung vorausliegt. Ich habe eine Klassenzugehörigkeit, ob ich will oder nicht. Eine kulturelle Zugehörigkeit im Sinne von Reckwitz kann ich mir aussuchen. Und dann ist die Frage, wer kann aussuchen? Und da würde ich diesen Mittelschichtsbias erkennen. Denn auswählen können Sie nur, wenn Sie über erhebliche Mittel verfügen, wenn Sie über erhebliche Distinktionsbedürfnisse im Sinne von Bourdieu verfügen. Aussuchen können Sie nur, wenn sie nicht von Armut betroffen ist, aussuchen können sie nur, wenn sie nicht von Migrationsprozessen zwanghaft betroffen sind und so weiter und so fort. Das heißt, die Frage der Wahl, des Auswählenkönnens, stellt sich erst in dem Moment, wo man wählen kann. Und viele gesellschaftliche und auch viele kulturelle Prozesse sind zwangsläufige Prozesse. Da haben sie überhaupt keine Wahl. Also sie können zwar im Supermarkt wählen, was weiß ich, welche Milchshakes sie kaufen oder nicht, das können Sie schon auswählen. Sie können sich auch, Ihr Beispiel von vorhin nehmend, auswählen, welches Auto Sie kaufen wollen, ist aber jeweils gebunden an eine bestimmte ökonomische Fähigkeit. Sie müssen finanziell dazu in der Lage sein. Und beispielsweise das typische Beispiel war, den Mercedes kann sich eben nur eine relativ kleine gesellschaftliche Gruppe leisten. Oder nehmen wir BMW, um das sozusagen das aus der Werbezone herauszunehmen. Das heißt, wählen können Sie nur, wenn Sie die Mittel haben. Und viele Personen haben die Mittel nicht. Das darf man nicht vergessen. Deshalb wäre die Ergänzung oder das, was man der Singularitätsthese als Ergänzung anraten würde, wäre jetzt mal auf die Kehrseite zu gucken. Wie sieht es eigentlich aus bei denen, die die Möglichkeit zum Wählen nicht mehr haben, die sich also dem Notwendigkeitsgeschmack zum Beispiel fügen, also Notwendigkeitsgeschmack im Sinne von Bourdieu, fügen müssen? Da ist das mit dem Wählen zu Ende.
Ja, Junge, ich würde, glaube ich, also ich sehe das genau wie Sie, ich würde mal jetzt den Sprechpart für Reckwitz übernehmen. Also Sie haben natürlich recht, wenn man keine Wahlmöglichkeiten hat, wird das vielleicht schwierig, dieses Konzept der Singularitäten anzuwenden. Aber vermutlich würde Reckwitz ja sagen, in den 50er, 60ern hatten die Leute auch die Wahlmöglichkeit und die haben sich für Pauschalsachen, für gleiche Sachen entschieden. Die Reihenhäuser, die sahen alle gleich aus, das war das Statussymbol, dieses Haus zu haben. Der Pauschalurlaub, ob das stimmt, weiß ich nicht, war für alle gleich, man hat sich dafür entschieden, Pauschalurlaub zu machen. Und er würde ja sagen, Strukturwandel, jetzt ist es so, die könnten immer noch alle das Gleiche machen, also die Wahlmöglichkeiten haben, die anderen haben wir gerade gemerkt, große Teile der Welt haben diese Wahlmöglichkeiten gar nicht, aber er würde sagen, die haben jetzt immer noch die Wahlmöglichkeiten, diese bestimmte Schicht in der Gesellschaft, und jetzt Strukturwandel reicht aber das Allgemeine, das Gleiche für alle nicht mehr, jetzt geht es darum, dieses Besondere zu realisieren, identitätsstiftend wahrzunehmen oder zu machen, ganz einfach zu kaufen. Und das wäre, glaube ich, das, was sich geändert hat. Und jetzt könnten wir trotzdem sagen, das, was er da beschreibt, trifft auf 80% der Weltbevölkerung vielleicht nicht zu, aber für diese spezifische Schicht, die schon immer wählen konnte, gab es dann vielleicht doch diesen Strukturwandel hin zu diesem sich als etwas Besonderes darstellen, erleben, selber wahrnehmen. Also, jetzt, wenn ich, also als ich über die Kritik nachgedacht habe, fand ich das für diese kleine Schicht dann doch wieder plausibel zu sagen, vom Allgemeinen zum Besonderen kann man dann da vielleicht doch beobachten.
Herr Brummel, da würde ich Ihnen auch zustimmen. Für eine kleine Schicht ist das tatsächlich zutreffend. Also in der Tendenz trifft es zu. Also immer mehr Entscheidungen sozusagen der Mittelschicht bzw. der akademischen Mittelschicht werden tatsächlich nach Bewertungsprozessen durchgeführt, werden nach Wertsetzungen durchgeführt. Aber auch das sind Grundmerkmale, die im Prinzip jedem sozialen und auch jedem kulturellen System vorausliegen. Also ein Kultursystem kommt nur in die Gänge, wenn die Kultur bestimmte Werte als oberste Werte akzeptiert. Genauso wie auch ein Gesellschaftssystem nur in die Gänge kommt, wenn bestimmte Werte innerhalb des Gesellschaftssystems allgemein anerkannt werden.
Ich habe das vorhin schon überlegt, Lisa, du hast das ausgeführt mit diesem, also mit so einem Wandel in der Ökonomie, dass wir jetzt so Produkte haben, die, ich glaube, Reckwitz sagt, was ist ein Begriff, valorisiert werden, also die so aufgeladen mit Werten.
Die werden bewertet, die werden hochgeschätzt.
Genau, also früher hat es halt gereicht, das Produkt an sich zu besitzen, und jetzt ist halt noch wichtig, wie dieses Produkt, also war das auch so Ihre Lesart, wie das Produkt bewertet wird. Also früher hat es gereicht, das Haus, das Auto als Statussymbol, und jetzt muss es aber das Richtige, das der richtige Urlaub sein, der richtige Stuhl, die richtigen Eier. Also das wäre, und ich bin mir gar nicht sicher, ob das so eine krisenhafte, so ein Anzeichen für eine Krise von Kapitalismus ist. Ich glaube, das wäre die nächste Verwertungslogik, dass man da einfach gemerkt hat, wer hättest du auch so gesehen, dass man sagt, vorher konnte man halt Geld und Umsatz und Gewinn machen durch Massenproduktion, und jetzt hat man gemerkt, okay, das reicht irgendwann nicht mehr, wir brauchen neue Anreizsysteme für Konsum, und dann hat man halt diese, also nicht erfunden, sondern im Sinne von Reckwitz auf diese Singularitäten gesetzt, um die zu vermarkten.
Aber Herr Brummel, lassen Sie mich das noch um eine Perspektive ergänzen. Das, was Sie jetzt geschildert haben, ist im Prinzip der Übergang vom Fordismus zum Postfordismus. Also die Frage, die sozusagen hinter unserem gemeinsamen Dialog steht, ist immer, was ist wirklich neu im Sinne von, was beschreibt etwas an der Gegenwartskultur, was wir vorher noch nicht hatten.
Ich glaube, da würde Reckwitz jetzt auch sagen, dass das, was wir gerade über die kapitalistische Produktion gesagt haben, nicht neu in seinem Buch beschrieben wird, sondern ich glaube, das wäre für ihn ein Beispiel oder ein Beleg für sein Konzept der Singularitäten. Also ich glaube, er würde sagen, hier bei der Produktion oder beim Konsum merkt man das ja auch. Ich glaube, er würde nicht von sich sagen, dass er das als erster beobachtet hat, dass man da von so Massenprodukten hin zu speziellen Produkten geht.
Ich glaub, das haben auch sehr viele schon beobachtet. Ja. Also ich würde zum Beispiel immer sagen, Riesmann hat das beobachtet, genauso wie zum Beispiel Georg Simmel das beobachtet hat, und er hat das hinreichend beschrieben und hat sozusagen die gesellschaftliche Figur herausgearbeitet, die in bestimmten Lebensstilen, die ja als etwas Individuelles gelten, aber letztlich kollektive Erscheinungen sind, herausgearbeitet. Also da, es gibt einige Vorläufer, und es ist eben nicht ganz klar, wo er sich von seinen Vorläufern abgrenzt.
Ja, er bezieht sich oft auf Simmel, ne? Aber
ja.
Ja, die Abgrenzungsfrage ist tatsächlich spannend. Ich glaube, er würde sagen, dass das Erkennen dieser neuen Logik, also die Beispiele, die er nennt, sind, glaube ich, Beispiele aus dem soziologischen Fachdiskurs. Ja. Die sind nicht neu, aber ich glaube, er würde sagen, dieses Zusammenführen dieser Beispiele sind dann halt ein möglicher Beleg für seine spezifische Beobachtung von so einem Strukturwandel. Ich glaube, also ja, einfach nur die Beschreibung des Strukturwandels, die Beispiele sind, glaube ich, alle nicht neu. Wir kommen ja später, glaube ich, noch dazu, auch das, was er bei der Digitalisierung beschreibt, das weiß man alles, aber ich glaube, so wie er das interpretiert und wie er das fruchtbar zu machen versucht für sein Argument, das ist dann halt das Neue daran.
Vielleicht können wir da ja gleich ansetzen. Also diese Transformation quasi des Kapitalismus, auch in dem eben das Kapital oder auch der Konsum eben nicht mehr ausschließlich so zweckorientiert oder funktional organisiert wird, sondern eben zusätzlich ethisiert ist oder moralisiert oder auch ästhetisiert. Das sind ja sozusagen seine Kernargumente in diesem Wandel. Und ein großer Bereich, auf den das ja zutrifft, ist sozusagen die Kreativwirtschaft, die ja eng verknüpft ist mit der Digitalisierung sowohl von sozusagen Produktionsabläufen als auch der Digitalisierung von Alltagswelt, von Verwaltungsstrukturen und so weiter. Und der eben auch einen sehr, sehr großen Anteil nach Reckwitz eben an auch dieser Kulturalisierung des Kapitalismus trägt. Und die Digitalisierung scheint hier also auch so etwas wie ein zentraler Motor des Wandels zu sein und der sich dann eben auch in der Alltagswelt niederschlägt. Und Robert, du bist ja immer unser Experte in der Runde zum Thema Digitalisierung. Und worin siehst du da die Stärken von Reckwitz' Analyse oder vielleicht auch Schwächungen oder vielleicht auch so eine, naja, Digitalisierung wird ja auch oft immer als so stark verantwortlich für alles gezeichnet von gesellschaftlichem Wandel, aber ist das aus deiner Perspektive?
Ich habe beim Lesen auch überlegt, ob das Erleben von Digitalisierung oder von Digitalität so der ausschlaggebende Punkt für Reckwitz war, weil man ja in diesem digitalen Diskurs schon immer dieses Narrativ hat von etwas Besonderes sein. Mir ist das gestern Abend noch eingefallen, auch aus dem Silicon Valley kommt ja eigentlich dieser Sprech immer, hier, ich glaube, der YouTube-Slogan war früher Broadcast Yourself, also übertrag dich selber ohne Filter, also so, wie du wirklich bist. Also da ist das ja alles drin und in diesem ganzen, in diesem Influencer-Game, in diesem, auf Social Media, diese Profilargumente, die Reckwitz da bringt, dass man auf diesen Social Media-Profilen möglichst einzigartig sich darstellen will oder muss oder nach dem Strukturwandel das irgendwie selber will, aber auch muss. Also ich habe auch überlegt, ob das so seine kognitive Triebkraft war, das überhaupt zu schreiben. Ich finde diesen Abschnitt zur Digitalisierung, ich finde, das sind feine und gute Beobachtungen und das macht auch richtig, richtig Spaß, das zu lesen, auch wenn das anspruchsvoll ist. Und ich glaube, das, was er da beschreibt, ist auch nicht irgendwie grundlegend neu. Und ich finde auch diese Differenz zwischen Logik des Allgemeinen und Logik des Besonderen, er würde ja sagen, das war schon immer da, aber dieses Verhältnis hat sich verschoben. Du hast es auch eben nochmal gesagt, ne, in den 50er, 60ern waren es dann halt Produkte, die zweckmäßig gekauft wurden, also auch als Statussymbol, aber des Zweckwegens, also wir haben das jetzt, die Frau muss nicht mehr waschen, die Waschmaschine ist da, der Mann muss nicht mehr zu Fuß gehen, das Auto ist da und jetzt wird es da um diese Aufladungssachen gehen. Also sind die Produkte aufgeladen und der Zweck ist nicht mehr wichtig, sondern dass die halt fair sind und sauber sind. Beim Digitalisierungsargument, also er sagt das selber auch, ne, man findet zu jedem seiner Beispiele, findet man Gegenbeispiele. Also er nimmt einem vorher immer schon so den Wind aus den Segeln, weil er sagt, natürlich kann man auch für alle Beispiele, die er bringt, Gegenbeispiele finden. Und er wird ja auch nicht sagen, dass das Allgemeine verdrängt wurde und durch das Besondere ersetzt wurde, sondern dass sich so die Verhältnisse verschoben haben. Ich habe irgendwie beim Lesen das Gefühl gehabt, dass er das schon sehr doll will, dass das funktioniert. Also mein Ansatz bei Soziologie ist ja immer, es gibt da so verschiedene Perspektiven auf soziale Gegenstände mit unterschiedlichen Brillen und er hat jetzt diese Brille von dem Verhältnis von Allgemein und Besonderen und dann versucht er das aber, glaube ich, sehr, sehr zwanghaft anzuwenden und vielleicht können wir nachher über ein paar Beispiele reden, weil ich bin mir nicht sicher, ob er nicht zu viel eigentlich will. Also ich glaube, das, was er da beobachtet, ist schon alles richtig, aber ob das auf alles zutreffen muss, da bin ich mir irgendwie nicht sicher.
Wo würdest du denn sagen, jetzt beim Thema Digitalisierung genau. trifft
er
es
hat,
nicht?
Er hat ja, glaube ich, drei Sachen bei der Digitalisierung, wo er das festmacht. Das erste ist die Selbstdarstellung auf Social Media. Jeder will da besonders sein, sagt er. Das sind die Profile, wo wir zeigen, dass wir besonders sind. Das ist der erste Punkt. Das zweite ist, dass die großen kapitalistischen Player auf dem Digitalisierungsmarkt Profile über uns anlegen, die hochgradig spezialisiert sind, um uns personalisierte Werbung schalten zu können. Das ist der zweite Singularitätstrend. Und das dritte ist, glaube ich, das Zusammenfinden in diesen hochspeziellen Communities. Ich glaube, er sagt Neo-Gemeinschaften oder Neo-Communities oder sowas nennt er die. Da trifft man sich also zusammen, die sind hochgradig spezialisiert. Und ich finde, bei allen dreien funktioniert das nicht wirklich. Oder sind es nicht nur Gegenbeispiele, die man findet, sondern man kann das komplett strukturell anders lesen. Also in diesem Social Media, jeder muss sich sehr speziell darstellen, Zirkus, da gibt es ja genau die Gegentrends, dass wir stellen uns ja nicht speziell dar, sondern wir machen, also es ist ja eine riesige Kopiermaschine geworden. Also Leute geben vor, was die richtigen Perspektiven für Bilder sind. Leute geben vor oder können aufgrund ihres Einflusses, ihrer gesellschaftlichen Position vorgeben, was richtige, angemessene Körperhaltung sind. Die Algorithmen belohnen nicht das Spezielle, sondern die belohnen das, was besonders klickbar ist. Also nicht das, was besonders ausgefallen ist, sondern das, was die Leute gewohnt sind und was sie klicken wollen. Also wenn man sich anschaut, wie auf YouTube Content oder Inhalte hochgeladen werden, dann orientieren die sich an einem ganz klaren Muster. Alle drei Tage, 15-Minuten-Videos, aussagekräftiges Titelbild, der Vorschaubild, der Titel muss genau formatiert mit bestimmten Wörtern sein. Also alles wird da eigentlich wieder der Logik des Allgemeinen. Das muss alles genau gleich sein, damit das in dieser Verwertungslogik funktioniert. Bei den Instagram-Bildern könnte man sagen, ist das genau das Gleiche. Es muss der richtige Filter sein. Wenn wir da Urlaub machen, gehen wir alle an den gleichen Ort zu diesem Fotospot und machen alle das gleiche Foto da. Also ich will nicht sagen, dass Social Media nicht genutzt wird, um das Besondere an sich selbst zu zeigen, aber man könnte es genau so anders lesen. Und bei diesen personalisierten Daten, also großen Internetkonzerne sammeln Daten über uns und haben da hochgradig spezialisierte Profile über uns angelegt. Auch das stimmt ja nicht wirklich. Also auch da ist die Vergleichbarkeit zwischen diesen Profilen das Wichtigste eigentlich. Also bei Amazon, das passt nicht so richtig bei Reckwitz rein, bei Amazon steht, Leute, die das gekauft haben, haben auch, also Leute, die wie Sie Artikel A gekauft haben, haben auch Artikel B gekauft. Und wenn das für Amazon ökonomisch funktioniert, weil ich das dann auch kaufe, ist das ja genau der Widerspruch zu diesem Besonderen. Also ich habe gerade was gemacht, das haben andere auch gemacht, die haben daraufhin B gemacht. Wenn ich das jetzt auch mache, ist es genau das Gegenteil zu was Besonderem, sondern ich mache genau das, was alle anderen auch gemacht haben. Und auch diese Big-Data-Profile funktionieren ja auch nur in einem gewissen Maße mit dem Verweis auf Besonderheiten, sondern auch da muss man immer das Allgemeine in diesen Daten finden. Also man will halt nicht 7 Milliarden besondere Menschen haben und die bewerben, das kriegt man nämlich nicht hin, man will die Gemeinsamkeiten finden. Man will merken, bei Netflix weiß ich nicht, ach, die Leute, die den neuen Film geguckt haben, die gucken auch zu 70% alle den Film, dann bieten wir den als nächstes an. Also es geht nicht darum, in diesen Verwertungsprofilen das Besondere in den Leuten zu finden, sondern genau das Allgemeine zu finden, um ihnen das nächste Produkt anzubieten. Bei den Neo-Gemeinschaften wäre das ähnlich. Man findet sich da zusammen, um endlich wieder unter Leuten zu sein, die genauso sind wie man selber. In der rechten Bubble, in der, glaube ich jetzt nicht dran, in der linken Bubble, in der Vogue-Szene, in der Angler-Szene, in der Gamer-Gamerin-Szene. Also auch da findet man sich ja wieder extra mit den Leuten zusammen, die genauso sind wie wir, die genau die gleiche Weltsicht haben und das genau ähnlich bewerten. All das sagt nicht, dass Reckwitz das da nicht gut beobachtet und was Wichtiges herausgefunden hat, aber ich glaube, in diesem Allgemeingültigkeitsanspruch sehe ich das, glaube ich, nicht so. Also es wirkt immer so, als ob er unbedingt will, dass das überall zutrifft. Dabei wäre es, glaube ich, viel stärker, wenn er sagt, ich habe hier einen gesellschaftlichen Wandel gefunden, der scheint recht mächtig zu sein, aber ich glaube, man muss den nicht überall finden. Oder, ja.
Herr Brumme, Sie machen auf etwas ganz Wichtiges aufmerksam. Es kann sein, dass sozusagen die Spannung von Allgemeinem und Besonderem, die der Singularitätsthese zugrunde liegt, eine Frage der Perspektive ist. Ja, wir können die Perspektive wechseln. Ja. Wir können sagen, jetzt richten wir den Fokus oder jetzt richten wir die Perspektive auf das Besondere und vorher haben wir die Perspektive auf das, was allgemein ist, gerichtet. Aber man kann natürlich auch die Perspektive formulieren, was ist eigentlich das Allgemeine am Besonderen? Mhm.
Und Herr Junge, ich glaube, es ist nicht nur die Perspektive, das ist wieder das Problem so ein bisschen von Soziologie, dass ich an diesem Betrachtungsmaßstab so drehen kann, dass da irgendwas intuitiv Sinnstiftendes rauskommt, aber wir wissen nicht so richtig, ob es das wirklich ist. Also ich kann auch, mir ist gestern so als Beispiel nur irgendwas aus der Astronomie eingefallen, ich könnte sagen, ich schaue mir Sonnensysteme an und kann sehen, da sind überall Planeten. Planeten, überall, alle die gleichen, das sind Planeten, Kategorie Planeten, das Allgemeine. Wenn ich dann aber richtig nah rangehe, merke ich, die sind alle unterschiedlich. Also je nachdem, was ich zeigen will, muss ich an meinem Maßstab regulieren und kann dann sagen, ach, Planeten, alle gleich, oder ich gehe ganz nah ran, sage, alle unterschiedlich. Das könnte ich auch bei soziologischen Analysen machen, dass je nachdem, wie ich da an diesem Rad drehe, habe ich auf einmal überall Allgemeines, also Dinge, die der Logik des Allgemeinen folgen, oder wenn ich diesen Regulator so ein bisschen ändere, habe ich auf einmal überall Singularitäten. Also ich kann in das Internet reinzoomen, kann sagen, die machen auf Instagram alle das Gleiche, Logik des Allgemeinen, Verwertungslogik, oder ich drehe den Regulator ein bisschen und sage, jeder unterschiedlich, jeder individuell, jedes Profil ist anders, jeder kann sich da und irgendwo das, beides ist halt irgendwie wahr.
Ja. Und, also, ja. Ihr Beispiel, glaube ich, ist klug gewählt, Herr Brumme, weil das führt uns zu der nächsten Ebene, indem man fragen kann, ob zum Beispiel das Fotografieren selber ein Modell ist für die Idee des Umgangs mit Singularität und Allgemeinheit, also mit Besonderheit und Allgemeinheit. Je nachdem, welchen Fokus ich einstelle, sehe ich von einem Objekt mehr oder auch weniger. Und mehr oder weniger ist eigentlich schon die falsche Begrifflichkeit, weil ich sehe das Allgemeine, ich sehe anders, als wenn ich sozusagen auf klein stelle.
Und das mal, was Sie gerade aufgemacht haben, mit diesem, also Unterschied zwischen einer Technik, die ich einsetze und vielleicht Inhalten, das macht Reckwitz, glaube ich, auch. Also ich bin jetzt nicht mehr ganz so fit, was er da geschrieben hat, also es wird ausreichen. Er sagt ja, dass wir die Technologie hinter dem Digitalen, hinter dem Internet, hinter der Digitalisierung ist wieder, folgt der Logik des Allgemeinen, alles auf Nullen und Einsen, alles auf Algorithmen, alles auf Protokollen, die miteinander reden können und darauf aufbaut dann diese Kulturalisierung mit den ganzen Praktiken, die wir da reinbringen, die wieder hochgradig besonders sind. Und ich glaube, auch das wäre wieder so eine Maßstabperspektive. Also Facebook würde schon sagen, dass ihre Algorithmen hochgradig speziell sind und sich extrem von den TikTok-Algorithmen unterscheiden. Die würden das frech finden, wenn man sagt, dass die Technik darunter ist die gleiche. Also die würden vielleicht auch streiten, ob das Nullen und Einsen sind. Die würden dann sagen, nee, das sind elektrische Flüsse und das kann man nicht so vereinfachen. Und also da sieht man wieder, was Reckwitz da, wie er daran spielt. Mir ist es auch gestern klar geworden, ich habe so nach Beispielen gesucht im digitalen Raum. Ich glaube, man könnte so auf Kryptowährungen schauen und könnte sagen, die haben alle die gleiche Technologie, nämlich eine Blockchain-Technologie. Müssen wir gar nicht erklären, was es ist. Alle gleich und darauf setzen Tausende von singulären, von besonderen Kryptowährungen auf, die alle anders sind. Aber man könnte auch, wenn man Entwicklerin fragen würde, würde die sagen, nee, also unsere ist wirklich in der Technik ganz anders. Unsere arbeitet mit Proof of Work, die arbeiten mit Proof of Stake und wir haben Dezentralisierung und wir sind wirklich anonym. Also je nachdem, wie man darauf schaut, kann man dann sagen, Blockchain, alles gleich, Kryptowährung da drauf, Singularitäten. Oder ich drehe das um und sage, im Endeffekt ist jede Technologie darunter hochgradig singulär und einzigartig. Also ich glaube, man kann da in der Argumentation immer sich so Beispiele suchen, dass das stimmig wirkt. Und ich finde das auch immer noch plausibel und fein beobachtet, was er da macht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das dann reicht, um zu sagen, was wir am Anfang hatten, das gilt jetzt für alles, das ist wirklich ein Strukturwandel. Ich glaube, man kann diese Fragen gar nicht so leicht beantworten. Also das macht trotzdem die Brille wertvoll, die er da anbietet, weil wir diese Verschiebung von allgemein zum Besonderen irgendwie fruchtbar machen können für unsere Analysen. Aber ob das dann immer gleich, ich weiß gar nicht, eine Theorie ist, eine Gesellschaftstheorie, ist schwierig. Aber trotzdem.
Ja, lassen Sie mich das noch an einer Stelle, Herr Brumme, lassen Sie mich noch einen Nachtrag bringen. Wenn man das Buch von Reckwitz einordnen will, so muss man es vermutlich in den Gesamtkontext seines Werkes einordnen. Also mit dem Buch über die Singularitäten versucht er empirisch zu fundieren, was er in seiner Promotion als Transformation der Kulturtheorie beschrieben hat. Weil was diesem Buch mangelte, war irgendeine Form von empirischer Grundierung. Ja. Und jetzt mit dem Singularitätenbuch und auch mit dem Buch vorher über die Ästhetisierung wird das nachgeliefert. Das heißt, es wird jetzt auf empirisch stattfindende Prozesse verwiesen, um deutlich zu machen, das macht eigentlich einen Wandel auch in der Kulturtheorie nötig.
Ich finde das plausibel, Junge. Ich habe beim Lesen nämlich auch, also ich habe mich stärker mit diesem Digitalisierungsabschnitt beschäftigt, aber auch beim Lesen die ganze Zeit gedacht, wie viele Beispiele er doch bringt. Also er arbeitet wirklich die ganze Zeit an Beispielen und auch immer so an Aufzählungen und trotzdem, also ich mag diesen Stil ja auch und mir ist ja auch nahe, diese Art Soziologie zu betreiben, trotzdem merkt man die ganze Zeit, dass der trotzdem beliebig ist. Also er nimmt die Beispiele, die Beispiele und fokussiert sie so, dass sie genau für sein Argument passen. Das ist überhaupt nicht verwerflich und das liest sie auch wirklich gut, aber ich kenne die Bücher davor nicht so gut. Sie werden vermutlich recht haben, dass das ein empirisch sehr reiches Werk ist, aber man würde sagen, welche Form von Empirie ist das schon? Es ist halt trotzdem eine relativ beliebige, ne? Was das nicht weniger wertvoll macht, aber man muss das, glaube ich, beim Lesen immer wissen, was er da gerade
betreibt. Zumal welche Form von Empirie, das ist schon ein richtiges Stichwort. Das ist Empirie, die sozusagen aus zweiter Hand geworden ist. Also das, was man beispielsweise dem Strukturalismus von Claude Lévi-Strauss immer vorgeworfen hat, der war ja nie da. Das war alles angelesen, in Anführungszeichen, das ist jetzt ein bisschen scharf formuliert, das war alles angelesenes Zeugs.
Ja.
Und das genau ist sozusagen die Empirie, die Reckwitz benutzt. Er hat ein enorm breites Wissen, das ist überhaupt nicht die Frage, das würde ich nie in Frage stellen. Aber sozusagen, das ruht nicht auf eigener empirischer Forschung, sondern ruht auf der Rezeption von ausgewerteten empirischen Forschungsergebnissen. Also er weist selber sozusagen auf Vorläufer in der Konsumsoziologie beispielsweise hin, also in der empirisch ausgewiesenen Konsumsoziologie. Das ist alles Empirie aus zweiter Hand.
Und wo sich ja vor allem auch die Frage vielleicht stellt, wie schlüssig das aus heutiger Perspektive immer sein kann, wenn wir über die 50er, 60er reden und da eben so ein allgemeines konstatieren, wo wir auch sagen können, na gut, es gab vielleicht die zwei Modelle bei VW, aber es gab ja trotzdem auch noch dann die zwei Modelle bei BMW und dann, ne, also sozusagen.
Und auch da wieder dieser, über wen reden wir da? Ne? Über eine ganz kleine Schicht, die dieser Konsumgesellschaft angehört hat, männliche Schicht.
Ne? Genau, zwar auch da den sozialen Aufstieg so von gewissen Teilen der Arbeiterinnenklasse, insbesondere quasi in der Bundesrepublik und da auch quasi eine Erhöhung von Konsumleistungen, aber auch dort gibt es ja kulturelle Unterschiede, beispielsweise nach Region. Also Reihenhäuser in Nordrhein-Westfalen werden anders ausgesehen haben oder haben anders ausgesehen, sie sehen heute noch anders aus als in Hamburg beispielsweise. Oder also da würde ich auch sagen, gut, da könnte man auch schon an diesem Konstatierung des Allgemeinen in vorherigen Jahrzehnten auch schon Fragen stellen.
Aber ganz, wenn ich das noch fragen darf, weil das passt gerade irgendwie zusammen, da könnte man eigentlich empirisch, also ich will nicht einfordern, dass er das macht, weil das eine wahnsinnige Aufgabe ist, aber da könnte man empirisch ja wirklich rangehen, weil er macht ja genau das Argument, dass er sagt, 18. bis 19. Jahrhundert, die Städte, Industrialisierung, alle gleich. Also so verallgemeinert, sagt er von ein bisschen platt. Reihenhäuser in den 50ern, alle gleich. Und jetzt ist das nicht mehr so. Und da könnte man ja sagen, okay, dann gehe ich da empirisch ran, muss irgendeinen Maßstab für Gleichheit in Städten und Reihenhäusern finden und guck mal, ob man das irgendwie, also ist eine wahnsinnige Aufgabe, ob das dann hilfreich ist, weiß ich auch nicht. Aber dann könnte man sagen, dann wäre es empirischer fundiert, ne? Oder fundierter.
Herr Brumme, das wäre zum Beispiel eine Frage für die Stadtsoziologie. Ja, ja. Also hinzugehen und Maßstäbe zu entwickeln.
Genau.
Wie hochgradig sind Städte besonders?
Ja, genau.
Und wie hochgradig sind Städte nach einem allgemeinen Muster entwickelt?
Genau.
Und die Stadtforschung hat aufweisen können, dass Städte einem sehr klarem allgemeinen Muster folgen. Also Städte sind
in gewissen Epochen, würde ich sagen, also sozusagen je nach auch Entwicklung dann von zentralisierter Planungsorganisation und
so
erste Stadtplanung und dann auch der Idee der funktionalen Trennung von Stadt und so, da gibt es dann, aber das ist ja auch epochenspezifisch und darin aber auch wieder das Besondere. Also selbst in quasi in der sehr, sehr starken funktionalen Trennung von Stadt in die Bereiche Wohnen, Freizeit, Arbeit, gibt es ja aber in dieser sehr funktionalistischen Perspektive ganz, ganz viel Besonderes. Also dann zwischen den Städten. Ne? Also jemand, also aus Rostocker oder aus norddeutscher Perspektive würde ich sagen, im Ruhrgebiet sieht für mich alles gleich aus. Da würden die Leute sich hochgradig beleidigt fühlen, ne? Wenn man sagt, das sieht alles gleich aus. Also da legt man sich mit Leuten aus Bochum oder
wie auch immer
auch nochmal stark an.
Nicht Duisburg.
Genau, also wir merken schon, es gibt so aus unserer Sicht einige Schwachstellen sozusagen in der Analyse, die wir vielleicht auch etwas anders sehen würden. Und ich würde gerne noch zu einem vielleicht letzten großen Abschnitt der Besprechung kommen. Und zwar, wir hatten das gleich am Anfang gesagt, dass Reckwitz so eine verstärkte Normativität in seinem Werk drin hat. Und ja, so Gegenwartsdiagnosen ist ja häufig gemeint, dass sie vielleicht fast zwangsläufig so eine Krise proklamieren müssen. Also die Diagnose entsteht ja meist aus so einem, oh Gott, und irgendwie ist das hier krisenhaft. Ne? Das finden wir an vielen auch populären Gegenwartsdiagnosen. Und Reckwitz beschreibt eben aufgrund dieser Kulturalisierung und Singularisierung schon, dass es zwangsläufig dazu kommen muss, dass Krisen entstehen. Und er benennt drei Krisen, die er identifiziert. Ich referiere das mal kurz. Das wäre zum ersten die Krise der Anerkennung, die vor allem von den sogenannten Abgehängten, also die nicht auswählen können, die nicht über das ökonomische Kapital verfügen, aber die nicht nur durch die Nicht-Teilhabe an Konsum vielleicht abgehängt sind, sondern eben auch durch einen wahrgenommenen Wertverlust ihrer Arbeitskraft in eine Krise der Anerkennung geraten, da ihnen auch die Ausrichtung der Bewertung entlang eben dieser Besonderheit ihrer Arbeit abgesprochen wird, weil sie eben nur einer sozusagen allgemeinen Tätigkeit nachgehen. Zum Zweiten wäre das die Krise der Selbstverwirklichung, unter der vor allem die neue akademische Mittelklasse zu leiden scheint, weil man kann ja dann schon nicht mehr besonders, also man kann zwar konsumieren und kann versuchen, besonders zu werden, aber wenn dann alle anderen auch besonders sind, dann, also da gibt es sozusagen Limitierungen nach oben. Aber zum Dritten, das erinnerte mich ein wenig an unsere Besprechung von Habermas, auch eine Kritik des Politischen, die die politische Öffentlichkeit und ihre kulturellen Grundlagen sowie auch den Staat betrifft. Und dies würde nach Reckwitz, ja logischerweise in Anführungsstrichen, zu einem essentialistischen Kulturkampf führen. Er sagt, quasi aus allen Lagern, von links wie von rechts, von Nationalisten wie von religiösen Fundamentalisten. Und das, was ich mich gefragt habe, ist, dass natürlich diese Aufteilung schon ja, selbst recht normativ ist. Das können wir vielleicht erstmal außen vor lassen. Und ich würde gerne auf diese letzte Krise, also diese Krise des Politischen eingehen, da wir vielleicht da auch Parallelen zu Habermas, ja, da auch diagnostizierte Krise der Öffentlichkeit vielleicht Parallelen ziehen können. Und zur Beschreibung dieser Krise des Politischen nutzt Reckwitz die Begriffe des differenziellen Liberalismus und des Kulturessentialismus. Und Herr Junge, vielleicht können wir auch noch mal klären, was meint er denn damit?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also Kulturessentialismus, das bedeutet, dass man dass politische Auseinandersetzung als Auseinandersetzung um die angemessene Kultur geführt werden. Mhm. Und das schränkt natürlich die Möglichkeiten deutlich ein. Weil was eine angemessene Kultur ist, das stellt sich ja für die unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen ganz unterschiedlich dar. Also je nach Perspektive, die man einnehmen kann oder einnehmen muss, und der letzte Teil dieses Einnehmen muss, eine bestimmte Perspektive einzunehmen, gezwungen ist, das macht sozusagen die kulturelle Seite von Essentialismus aus. Dann sind sie eben gezwungen, eine bestimmte Kultur, also wir hatten am Anfang dieses Beispiel vom Manufaktum, und das betrifft eben wirklich nur eine kleine Gruppe, die sich einen Manufaktumkatalog zulegen kann und dann entsprechende Produkte auch kaufen kann. Die große Mehrheit der Bevölkerung wird keinen Gedanken darauf verschwenden, dass sozusagen solche Produkte verfügbar sind. Das kommt nur für eine relativ kleine Gruppe überhaupt in Frage. Nicht nur, weil es am Geld liegt, sondern auch, weil es gar nicht im Möglichkeitsbereich dessen liegt, was man sozusagen zur Selbstdarstellung, also zur Darstellung der eigenen Besonderheit verwenden möchte. Da kommen nämlich dann auch wieder die klassischen allgemeinen Merkmale zum Ausdruck. Also wenn, nehmen Sie das Beispiel, das jetzt so nahe ist, mittlerweile können Sie auf unterschiedlichste Weise Fahrrad fahren. Also Sie können ein Lastenfahrrad fahren oder Sie können ganz normal ein Rennrad fahren oder Sie können ganz normal ein Damen- und Herrenfahrrad fahren und möglicherweise noch mit einem kleinen Gepäckträger vorne dran, damit Sie Ihre Lebensmittel dann auch transportieren können. Das hat sich unheimlich ausdifferenziert. Und das bedeutet, jeder fährt sozusagen auf seine eigene kulturelle Weise Fahrrad. Ich kann eben mit einem Lastenfahrrad zur Arbeit fahren oder ich kann mit einem normalen Fahrrad zur Arbeit fahren. Oder ich kann, wenn ich eben zu den Sportlichen gehöre, dann kann ich eben mit dem Rennrad zur Arbeit fahren. Das sind die kulturellen Ausdifferenzierungen und die werden dann zum Essentialismus ausgebaut. Die werden zu Wesensmerkmalen dessen, wie man in Anführungszeichen kulturell Fahrrad fährt.
Ich muss mal bei dieser dritten Krise, auf die du zu sprechen kommen wolltest, Lisa, ist das so, also er führt diese Krisen kommen, weil dieser Strukturwandel stattfindet, oder? Also deswegen.
Und dieser Strukturwandel zwangsläufig so ein Hang, könnte man jetzt naja, ein bisschen umgangssprachlich zu genau. So einem kulturessentialistischen.
Ist bei der dritten Krise damit gemeint, dass dieses, also Politik hat doch eigentlich den Anspruch, allgemeingültig zu sein, also für alle, gleiche Entscheidung für alle. Also wäre hier das Krisenhafte, dass wenn diese Tendenz zu Singularisierung zutreffend ist, dass dann Politik ein Problem hat, irgendwie, also dass man vielleicht besser gehört wird im politischen Diskurs, wenn man das Besondere betont, wenn man, ich weiß nicht, man hat manchmal in den politischen Diskussionen das Gefühl, dass diese Abgrenzung immer wichtiger wird, die FDP wird auf keinen Fall so sein wie die Grünen und die CDU will auf keinen Fall so sein wie, weiß ich nicht, die AfD und so weiter. Also nee, kann es sein, dass früher das Allgemeine, das Verbindende Politik möglicher gemacht hat und dass Reckwitz dann die Krise darin sieht, dass wenn die Logik des Allgemeinen nicht mehr so gültig ist, dass dann Politik in was Krisenhaftes gerät? Also wenn sich vielleicht Wähler, Wählerinnen nicht mehr angesprochen werden durch allgemeine Aussagen, Wohlstand für alle, sondern dass man dann so das Besondere bei den Wählern, Wählerinnen ansprechen muss. Also ist das das Krisenhafte, was er da sieht? Oder wo Wodurch entsteht die Krise in diesem...
Ich finde die Verallgemeinerung zu früh vorgenommen. Also ich tue mich enorm schwer mit Ihrem Gedanken an, Herr Brumme. Das ist, ich glaube, das ist zu früh. Also man kann sozusagen die These vom Besonderen und Allgemeinen, die kann man noch nicht auf die statthabende, also stattfindende politische Praxis übertragen.
Also das ist auch etwas, was ich auch am wenigsten schlüssig fand. Also okay. Gerade weil es also in dieser Konstatierung der Krise da relativ schnell so ein Lösungsvorschlag eher ein Lösungsvorschlag ableitet, wo er eben sagt, wir müssen also sozusagen die politische Sphäre müsste weg von so einem differenziellen Liberalismus, also der irgendwie sehr ja differenzorientiert sozusagen nur wenige liberale Werte nur bestimmten zukommen lässt. Also so habe ich ihn verstanden. Wahrscheinlich würden drei Soziologen das auch jeweils unterschiedlich lesen. Und er plädiert ja dann für so ein, er nennt es politisches Doing Universality, also indem er einen regulativen Liberalismus vorstellt, der diese stetige Arbeit an Universalität, wobei mir auch nicht ganz klar ist, was meint das eigentlich? Also meint das so etwas wie die allgemeingültigen Menschenrechte oder also was meint er mit diesem dann doch wieder Allgemeinen im Politischen und dem Universellen? Und der soll das regulieren und kontrollieren, indem er, Zitat, das Soziale mit Blick auf die Fragen sozialer Ungleichheit sowie des Arbeitsmarktes und das Kulturelle mit Blick auf die Sicherstellung allgemeiner kultureller Güter und Normen reguliert.
Also alles.
Und auf diesen 480 Seiten findet er nicht einmal Platz, das auszuformulieren, was das denn meinen könnte. Und genau mit diesem, okay, in welchem Spannungsfeld bewegt sich das? Ich meine, gut, das ist jetzt von 2017, das kam ein bisschen danach, Fragen von, was jetzt ja breit diskutiert wird, Identitätspolitik, Klassenpolitik, also in welchem Spannungsfeld bewegt sich die von ihm, ja, das gewünschte Doing Universality.
Ja. Aber diese ganz kurz, und daher deine Interpretation, dass so diese Krise und dieses Politische da immer noch mal rein muss in so ein Buch, damit da, also weil es dann auch Tatsache vielleicht noch mehr Anschluss findet bei der Gruppe, die wir am Anfang besprochen haben, bei Politikerinnen und Politikern, bei der Öffentlichkeit, wenn das dann noch mal drin ist. Ne? Also es wirkt dann ja so ein bisschen so, wie du es gerade vorgetragen hast.
Na, ich weiß nicht, ob er das jetzt leserinnenorientiert so geschrieben hat, aber das wäre vielleicht die Begründung dafür, warum es bei denen auf dem Nachttisch liegt.
Genau, so rum, vielleicht können wir es so rum sagen, ja genau. Nicht strategisch unbedingt reingeschrieben, aber das könnte der Grund sein. Ja.
Also das ist schon, finde ich, ein Argument, was am wenigsten ausgereift ist. Also auch diese Krisendiagnose bei der Krise der Anerkennung und Krise der Selbstverwirklichung quasi auf Subjektebene, finde ich deutlich schlüssiger, als zu sagen, das ist jetzt das Politische und das Politische soll aber wiederum den Arbeitsmarkt regulieren. Wo ich mir denke, na, wieso steht da keine Krise der Ökonomie? Also weil man könnte auch die Singularisierung, die Ethisierung, Ästhetisierung und Kulturalisierung ja auf das ökonomische System anwenden und sagen, es gibt, wenn das ausgeschöpft ist, also wenn da alle Wertschöpfungsketten zu Ende gespielt wurden, stellt sich ja schon die Frage, was kommt denn danach? Was kommt denn nach dieser Kulturalisierung des Kapitalismus? Ne? Da könnte man ja selbstbewusst sagen, gut, auch das Pferd wird einmal durchs Dorf gejagt worden sein. Und es wäre interessant, so könnte man ja auch mal theoretisch drüber nachdenken, was dann kommen könnte, ne? Aus so einer kultursoziologischen Perspektive.
Und Frau Waschkowitsch, lassen Sie mich den Faden nochmal aufnehmen, um am Ende zum Anfang zurückzufinden. Sie haben mit dem Konzept des Doing Universality, haben Sie im Prinzip genau die Figur des Allgemeinen im Besonderen deutlich gemacht. Also auch wenn man etwas Besonderes machen will, muss man es so machen, dass es universellen, also allgemeinen Kriterien genügt. Und die Frage, was wir als universelle Kriterien akzeptieren würden, das ist gebunden an eine ganz bestimmte Perspektive und in unserem Fall an eine westlich orientierte kulturelle Perspektive. Also ich denke da zum Beispiel an die Geschichte der Menschenrechte. Also wir kennen die Erklärung der Menschenrechte von 1948 und so weiter und so fort. Der Islam zum Beispiel hat vier verschiedene Menschenrechtserklärungen hervorgebracht, die sich teilweise ausschließen, insbesondere weil sie der Scharia Vorrang sozusagen vor dem weltlichen Recht einräumen. Das wäre aus westlicher Perspektive der Menschenrechte nicht akzeptabel. Das ist auch zwischen den islamischen Erklärungen der Menschenrechte und den allgemeinen Erklärungen der Menschenrechte dauerhaft umstritten. Und da geht es darum, was es bedeutet, Doing Universality.
Ich glaube, Reckwitz würde sich dann wieder auf diese spezielle Gruppe von Gesellschaften zurückziehen und würde sagen, na gut, ich habe das jetzt halt für moderne westliche Gesellschaften und dann vielleicht sogar die politische Klasse oder für wen auch immer geschrieben. Also ich glaube, so weit würde er, oder ich glaube, das würde ihn nicht dazu bringen, dass seine Theorie scheitert, weil er sagt, in anderen Bereichen Nein. der Welt, die er gar nicht in dem Buch beschreiben kann oder vielleicht auch gar nicht will,
richtig, ich finde das keine Anwendung. Wir stellen natürlich jetzt auch Erwartungen an Reckwitz, genau. Also an das Buch über die Singularitäten, die sozusagen dieses Buch gar nicht einlösen natürlich kann. Das ja. wäre eine Mammutaufgabe gewesen, das ist gar nicht die Frage.
Ich würde vielleicht zu einem kleinen Resümee kommen wollen. Also vielleicht zusammenfassend, es ist eine interessante Gegenwartsdiagnose, allgemeines Nicken im Raum. Und auch wenn wir Reckwitz vielleicht an vielen Punkten so nicht zustimmen, ist er zumindest sehr konsequent in seiner Umsetzung seines kultursoziologischen Blickes auf die aktuellen gesellschaftlichen Änderungen. Wir würden vielleicht mehr zu einer Perspektive raten, die eben auch die Materialitäten, also die, verfüge ich über materielle Ressourcen oder verfüge ich das nicht, raten, um auch insbesondere den Begriff der kulturellen Klasse vielleicht auch eher etwas abzuschwächen und zu sagen, gut, die kulturellen Praxen sind nicht alles, um da irgendwie eine Klasse zu diagnostizieren. Nichtsdestotrotz ist Andreas Reckwitz jemand, der uns vermutlich noch sehr lange erhalten bleiben wird im Fachdiskurs und noch so das ein oder andere aus seiner Perspektive zu Gesellschaft schreiben wird. Er hat jetzt auch mit Hartmut Rosa zusammen ein Band herausgegeben oder geschrieben. Und ich möchte neben dem Werk, was ich selber ja schon mal vorgestellt hatte am Anfang, was im Suhrkamp Verlag erschienen ist, auf zwei Besprechungen verweisen, auf einmal eine Rezension von Suat Zinedine auf kritischlesen.de, die sich auch nochmal mit einer queerfeministischen und postkolonialen Kritik an Reckwitz Werk wendet, und die Besprechungsreihe zum Buchforum Reckwitz auf Soziopolis, wo sich viele verschiedene deutschsprachige Soziologinnen kritisch mit dem Werk auseinandergesetzt haben, ich glaube in insgesamt 9 Teilen, also von da hat auch bei den ersten Part hat Wolfgang Knöbel geschrieben, also auch schon ein sehr hochrangiger Fachdiskurs, der vielleicht das ein oder andere Argument von Reckwitz nochmal vielleicht so ein bisschen tiefergehend auseinander nimmt, könnte man sagen. Und Reckwitz, der sich, glaube ich, auf der Hälfte des Buchforums auch nochmal selbst geäußert hat. Also auch sehr interessant zu lesen für alle, die jetzt ein wenig Lust auf das Werk bekommen haben. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich. Und wir hören uns in noch einer Folge. Darauf können wir vielleicht schon mal Lust machen, wo wir Herr Junge anlässlich Ihres Abschiedes von Ihrem Lehrstuhl mit Ihnen nochmal zu Ihrem allgemeinen Blick auf soziologische Theorie sprechen wollen. Dann vielen Dank.
Vielen Dank.